Ich will nicht der Diener von Instagram und meinen Followern sein. Denn die Leute, die 1,2 Millionen Follower haben, die dienen jeden Tag ab.
Richtig.
Und die ganze Zeit werden diese Stories produziert und die Videos und die Sprüche und die Schnacks und der Stress ist total stark. Und ich finde das jämmerlich und ich finde das richtig würdelos.
Meine Damen und Herren, Sie hören gerade Rocco Schamoni.
Ja, ah, mein Kollege hat mir natürlich schon erzählt, hier,
wir brauchen heute ein bisschen länger
bei der Bahn machen. Wir möchten das hier entschuldigen, hier der kurzfristige Gleiswechsel hier. Sie sollen hier kein Sportabzeichen machen. Sie wollen eigentlich von A nach B und das möglichst pünktlich hier
für den Umstand
zu entschuldigen. Trotz dieses widrigen Umstandes wünsche ich mir einen
Namen. Fantastisch.
Aber nett, dass er. Also, meine Damen und Herren, Sie sehen, es ist einiges schiefgelaufen, was so schieflaufen kann. Das macht aber nichts. Wir haben es geschafft. Wir haben das Gleis gewechselt in Hamburg von 12 auf 14 und fahren jetzt mit dem schönen ICE Richtung Nürnberg, werden aber in Bremen aussteigen,
ja,
weil Rocco da zu tun hat. Ja, Rocco Schamoni, was soll ich sagen? Musiker, Schauspieler, Theaterregisseur, Mitglied bei Studio Braun, meine Damen und Herren, und Autor. Und in seinem neuen Roman Der Jäger und sein Meister geht es um den Harburger Künstler Heino Jäger, der in Roccos Leben eine ganz besondere Rolle spielt und den er, ich würde mal sagen, verehrt. Rocco, schön, dass du da bist.
Ich bedanke mich für die Ankündigung.
Wie geht's dir?
Gestresst, weil ich vor euch ja in den Zug eingestiegen bin und da war die Wagenreihe auch schon mal einmal komplett gedreht und dann musste man also den ganzen Bahnhof lang rennen, um den Zug noch zu erwischen, der dann bei euch beim nächsten Bahnhof auf komplett anderen Gleisen eingefahren ist und alle anderen waren auch völlig gestresst.
Wie gehst du mit Stress um?
Also es gibt so eine Grenze, wenn ich da rüber gehe, da wäre ich richtig anders. Ich kann nicht auch so zornig werden und hysterische Attacken bekommen. Aber bis dahin habe ich einen relativ großen Puffer und den fresse ich so in mich rein. Da das ist so eine Wattezone, wo das so aufgenommen wird. Wenn es darüber geht, da wird es dann eng.
Wie gehst du mit so Widrigkeiten um?
Ich will immer wissen, warum. Bei allem, also bei allem Schönen, aber auch bei allem Schlechten will ich wissen, warum. Warum tut das jemand? Warum tut mir das jemand an? Warum ist jemand so nett zu mir? Warum ist jemand so schlimm zu mir? Und diese Fragen stelle ich immer, ja.
Das ist witzig, weil ich bin immer ich möchte nie wissen, warum. Also wenn ich jetzt in der Bahn sitze und da ist irgendwas vorgefallen, dann brauche ich überhaupt keine Ansage.
Dann bleibst du einfach sitzen und wartest.
Ich bleib sitzen, weil ich habe gar keine Wahl. Ich kann nichts machen. Vielleicht kommt irgendwann, wie lange das dauern könnte, aber ich bin genau andersrum. Mich stören irgendwie, ich will das alles gar nicht so genau wissen.
Aber dann bist du jemand, der locker ist und das einfach aussitzt. Weil für mich ist in der Erklärung, steht die Option drin, wie ich mich jetzt verhalten muss. Und wenn mir jemand sagt, wir halten auf freier Strecke, ne, und wir können diese Strecke nicht mehr weiterbefahren, dann steige ich aus und renne weg. Wenn mir aber jemand sagt, dieser Zug hält nur für eine Viertelstunde, weil da vorne ist irgendwie eine Ampelanlage, schaut, und da fahren wir weiter, dann bleibe ich sitzen. Ich habe eine Option, in meiner Welt.
Ja.
Und ich habe als klaustrophobischer Mensch, der immer Angst hat, nicht wegzukönnen, das Bedürfnis, Herr der Situation zu sein. Und wenn ich Ansagen kriege, kann ich reagieren.
Ah, okay. Also es hat mit deinen Ängsten zu tun.
Das hat bestimmt mit meinen Ängsten zu tun, würde ich sagen.
Hast du noch weitere Ängste?
Viele. Ich habe wahnsinnig viele Ängste, die ich ganz gut im Griff habe. Früher war ich denen unterlegen, zum Beispiel die Angst vor großen, weiten Plätzen, Höhenangst, Fallsucht, also lauter so komische, so eine Mixtur aus allen, eine Klaviatur aus allen bürgerlichen, normalen Ängsten, die man so mit sich rumtragen kann. Weniger die Angst, na, bürgerliche Angst ist falsch, also so leichte Ticks.
Woher kommt das? Also so viele,
Das ist eine gute Frage. Das wissen wir das immer von unseren Ängsten. Ich glaube, das hat mit meinen Eltern zu tun und dass ich vielleicht zu früh mich nicht mehr gefangen gefühlt habe, also aufgefangen gefühlt habe. Und dadurch, und immer das Gefühl hatte, ich konnte mir aber selber nicht vertrauen. Ihnen nicht und mir auch nicht. Und dadurch ist man Spielball der Bedingungen. Und Spielball der Bedingungen zu sein, ist schwierig. Dann bist du ein Ball auf dem Wasser im Ozean und es kann alles passieren.
Vor allem als junger Mensch.
Vor allem als junger Mensch, das ist schwierig, weil man dann sucht man nach Hilfsgriffen und Hilfsgriffe sind zum Beispiel sowas wie Alkohol und an dem kannst du dich eine Zeit lang festhalten, aber dann, wie singt Herbert Grönemeyer nochmal, ist ein Rettungsboot und ein, irgendwie so sagt er, man kann sich daran festhalten, aber auch daran untergehen. Und ich wollte eigentlich gar nicht Herbert zitieren, das ist gar nicht mein Vorbild. Aber er hat recht in dem Fall, man kann daran untergehen.
Aber Heino Jäger ist dein Vorbild.
Ja, also ich habe keine Vorbilder in dem Sinne, aber er ist Inspirator, sagen wir mal so.
Ich kannte ihn nicht.
Keiner kannte ihn, keiner kennt ihn.
Aber alle schwärmen von ihm.
Heino Jäger ist ein klassischer Künstler.
Ja, so hab, ich habe mich dann beschäftigt mit ihm. Ja, so. Und dann habe ich gesehen, Künstler. Ja. Künstler. So richtig.
Musician, also Musiker, die Musiker gut finden. Aber kein anderer kennt die, sondern nur die Musiker finden die gut.
Ja.
Harry Nilsson zum Beispiel. Alle Musiker auf der Welt lieben Harry Nilsson, aber die meisten Menschen kennen ihn nicht.
Ja.
Und bei Heino Jäger ist genauso. Die Künstler, viele Künstler kennen ihn, verehren ihn, aber der Rest der Welt nicht.
Was macht das mit einem?
Das macht mich ein bisschen traurig, weil ich es so ungerecht finde. Ich kenne so viele Leute, die so schöne Dinge machen, denen ich wünschte, sie würden ein bisschen mehr Beachtung und Erfolg abbekommen. Und ich habe da so ein starkes Ungerechtigkeitsempfinden und denke immer so, das ist nicht gerecht, dass es manchen Leuten, die so tolle Sachen machen, dass doch so wenig Licht landet bei denen. Und bei Heino Jäger ist es auch nach seinem Ableben so, ist einfach viel zu wenig Licht im Leben wie im Tod bei ihm gelandet.
Ich habe mich neulich gefragt, wann man aufhören sollte, wenn man als Künstler immer wieder versucht und es gelingt irgendwie nicht. Und dann war ich nicht so sicher, ob das so ein guter Gedanke ist, ob man aufhören sollte irgendwann oder nicht. Weil
das ist die vielleicht wichtigste und größte Frage, die man überhaupt stellen kann, weil die Wahrheit ist, einige hören auf und ergreifen dann andere Berufe und sind damit total glücklich und zufrieden. Andere und werden dann später zum Beispiel wieder entdeckt.
Richtig.
Und sind aber nicht mehr drin. Und alle sagen, warum hast du denn aufgehört? Ja, war nicht mehr so. Traurig. Andere wiederum machen weiter und es kommt nicht. Und irgendwann nach 30 Jahren kommt es aber mal doch noch. Und der Beweis ist angetreten, es ging nur um die Luft, die man braucht, und damit es dann doch noch passiert. Das gibt's auch. Also das ist so, deswegen ist die Frage, ob man aufhören soll. Ich finde, das Wichtigste ist, man soll sich glücklich fühlen. Und wenn man sich immer unglücklich fühlt, über Jahre, weil es nicht passiert, weil es sich nicht einstellt, dann sollte man aufhören, damit man einfach im Hier und Jetzt nicht mehr unglücklich ist. Weißt du? Also du kannst ja arbeiten und arbeiten auf deine Karriere hin, aber es stellt sich nicht ein. Und wenn du dann ein Unglücksgefühl hast, dann versauert dir das die Seele. Weißt du?
Und ja, aber ich. Oh, Henk ist schon wieder da. Henk, ja. Da Henk. Heute lernen Sie auch Henk ein bisschen kennen.
Entschuldigung. Ja. Es ist tatsächlich so, weil du mit dem Bügel von dem hinten am Kissen.
Ja, sag mir ruhig, was ich machen soll. Ich mach alles.
Jetzt gleich gibt's richtig Ärger. Ja, Henk baut gerade die Bahn um. Heute sollen Sie mir ein bisschen teilhaben an allem, was hier so passiert. Warum sollen wir Ihnen vorgaukeln, als wäre die Welt heil und perfekt, meine Damen und Herren? Ist sie nämlich nicht.
Ja. Ja?
Die Welt ist schön.
Okay. Ja, ich danke dir auch, Henk.
Toll. Toll. Wie toll das hier. Also das ist schön. Wo sind wir gerade? In Harburg?
Ich glaube, wir sind in Harburg. Ja, das ist die Heimat Heino Jägers. Hier kommt er her. Und zufällig hat der Zug ausgerechnet hier einen längeren Halt gehabt. Als wäre es ein Hinweis auf den Urheber, zumindest dieser Geschichte, von der wir gerade reden.
Sag mal, dieses Glück.
Mhm.
Ich habe so ein paar Leute, wo ich mir ein bisschen Sorgen mache, weil die immer versuchen und reinstecken und am Ende glaube ich, es wird nichts.
Mhm.
Weil du heute dieses Glück auch extrem suchst, weil du das überall siehst, weil du diese ganzen coolen Bilder der Leute siehst, was für unglaublich abgefahrene Sachen sie machen, was für Erfolg sie haben, wie toll sie aussehen, wie viel sie verdienen. Es ist heute, wie es ist. Es soll so sein. Sollte man das denen... Woher weiß ich, ob die glücklich sind? Woher weißt du, ob Menschen glücklich sind oder nicht?
Das spürt man den Leuten ja irgendwann dann an, ob du merkst, wie die Augen von jemandem sind und wie seine Haltung ist. Das spürt man früher oder später, ob jemand das nur vorspielt oder wirklich glücklich ist. Und ich glaube, jeder Mensch kann das Glück in dem finden, was er tut. Ja, auch wenn es nichts tun ist. Es gibt manche Leute, die wollen einfach nichts tun und darin das Glück finden. Aber es gibt das für jeden. Und das finde ich das Entscheidende. Henk kommt zurück.
Henk kommt zurück. Henk, was ist diesmal?
Heute ist Henk's Day.
Ah, diesmal schuppert es am...
Jeder Tontechniker, der sowas hat, er dreht so hart.
Ja.
Wir hatten schon überlegt, falls wir es heute wieder nicht schaffen, nehmen wir Henk als Gesprächspartner. Und es ist quasi auch ein bisschen passiert hier. Henk ist sehr groß, er trägt eine blaue Hose, ein blaues Cap. Wie hast du es selber? Ihr hattet ja nur relativ schlagartig Erfolg.
Wer meinst du, Studio Braun?
Oder? Ja, Studio Braun. Mit Studio Braun wart ihr also da und zack. So, egal, wie ich heute erzählt habe. Aber so hat es der damals Teenager Michel wahrgenommen. Bam, zack, oho.
Ja, das stimmt aber nicht. Das hat lange gedauert. Es gab auch eine ewige Vorstufe zu Studio Braun, wo wir noch anders hießen. Da hießen wir Jogging Mystique. Und die Entwicklung hat lange gedauert. Irgendwann kam ein Produzent auf uns zu und sagte, komm, mach doch mal ein paar Telefonate. Und dann hat er sowas wie 2 Jahre gedauert, dann ging die Lampe langsam an.
Also doch erst stetig auf Flughöhe gegangen?
Ja, also ich würde mal sagen, also bis da richtig ein Feedback war, hat es sowas wie zwischen 3 und 5 Jahre gedauert. Dann kam da was auf einmal. Und dann haben wir auch Leute erreicht, die heute alle sehr groß sind. Ich sag nur so Leute wie Klaas Häufer Umlauf und Jan Böhmermann, die haben, glaube ich, viel Studio Braun gehört früher, haben sie zumindest beide gesagt. Aber das hat gedauert, bis wir da waren.
Waren diese Jahrzehnte ein bisschen anders als heute? Hatten wir ein bisschen mehr Zeit, um uns auch die Zeit zu lassen, damit Sachen auf Flughöhe gehen?
Also wir waren erstmal natürlich jung, in Anführungsstrichen, also Anfang 30, Ende 20. Und wir hatten alle einzelne Karrieren. Jacques Palminger war Schlagzeuger bei diversen Fun-Punk-Bands wie den Waltons und so. Ich hatte meine Solo-Karriere und Heinz Strunk war, wie man ja weiß, Mucker in Muck-Bands. Und wir haben uns darauf konzentriert und unser Leben lief und wäre auch so weitergelaufen und wäre vielleicht auch für jeden Einzelnen irgendwann mehr oder weniger erfolgreich geworden. Allerdings die Kombination von Kräften, ich kann es nur allen raten, bringt häufig nochmal so eine Art Turbo-Booster rein. Wenn du dich mit ein paar guten Leuten zusammentust, mit Männern oder Frauen, auch Frauen untereinander kann ich das nur raten, wenn man die Kräfte bündelt, weil man weiß, die anderen können auch tolle Sachen, dann kann es zu so einem Turbo-Effekt kommen und dann treten Erfolgsmomente früher ein, als wenn man ewig lange selber dran rumstrampeln müsste. Das ist das ganz normale Prinzip von Bands. Wenn gute Musiker zusammenkommen, ja, dann passiert das, weil sie ihre Kräfte einfach bündeln.
Was für eine Rolle hat Heino Jäger gespielt in dieser ganzen Geschichte? Ihr seid ja alle Fans von ihm.
Ja, irgendwie war der immer so, schwebte der immer so im Hintergrund. Also es war nicht so, dass wir permanent über Heino geredet haben, aber immer mal wieder, weil dann tauchte mir einer auf und sagte, hör mal, ich habe hier was gefunden, das hat mir jemand überspielt, hör dir das mal an. Und auf Tourneen haben wir das ganz häufig gehört und teilweise stundenlang gelacht und dann immer wieder nochmal gehört und dann tauchten die nächsten verschollenen Tapes von ihm auf. Das war echt interessant, das ist so, man merkte, wie das so umging, weil mit der Digitalisierung war der auf einmal kopierbar. Vorher gab es den nur auf irgendwelchen MCs und Kassetten und so und dann konnte man den auf einmal auf CD brennen und man konnte diese CDs weitergeben und später konnte man ihn sogar verschicken. Und auf einmal eröffnete sich diese quasi verschwundene Wunder, was irgendwie was weg war aus der Welt. Durch die Digitalisierung ging das dann rum und man merkte so, wie diese Blitze überall aufploppten, weil auf einmal Leute Heino Jäger kennenlernten und dachten, wow. Und diese Inspiration war in den 90ern ziemlich stark.
Das gibt's nicht mehr, finde ich. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass diese Form von Inspiration verschwunden ist.
Vielleicht, weil wir die Vergangenheit schon durchforstet haben in Deutschland. Die humoristische Vergangenheit in Deutschland ist ja extremst klein und flach und karg.
Ist es so?
Also glaubst du, dass wir nach 1945 noch 100 große Humoristen zu entdecken haben, die wir jetzt nicht schon entdeckt haben?
Ja,
glaube ich nicht.
Wahrscheinlich nicht.
Ich glaube, Heino Jäger und so jemand wie Hermann Harry Schmitz aus Düsseldorf und so ein paar andere Genossen, das sind die Leute, da kommen vielleicht noch 2 andere, die man entdeckt irgendwann, aber das sind so die Leute und deswegen sagst du jetzt, das wird man so nicht mehr erleben und das stimmt wahrscheinlich auch, weil da ist nicht viel zu entdecken. Der deutsche Humor an sich, der ist nach dem Zweiten Weltkrieg ja ausradiert gewesen. Der Faschismus hat den deutschen Humor, wenn man so will, mit dem jüdischen Humor aus dem Land herausradiert. Der deutsche und der jüdische Humor waren vielleicht Verwandte.
Ja, ja.
Solange diese beiden Volksgruppen miteinander gelebt haben. Und als die Nazis radiert haben, weil die Nazis ja bekanntlicherweise völlig humorlos sind,
ja,
war danach Humor getilgt aus dem deutschen Volk.
Aber es kam ja so ein bisschen wieder. Es gab ja ein Rieseninteresse daran, unterhalten zu werden, Fernsehsendungen zu machen, wo Sketche gespielt werden, ja, wo viel doch gemacht wird, um das wieder zurückzuholen.
Ja, aber wenn wir jetzt von den 50er, 60er Jahre gehen, dann haben wir Heinz Erhardt
und so
diese Richtung. Und
das
so
war's dann auch schon, ne?
Relativ. Da stimmt, sind 5 andere noch so. Und lachen können wir darüber nur manchmal, meistens eher nicht, weil das eben so wahnsinnig spießig ist.
Ja.
Und dann geht's langsam los. Also natürlich Karl Valentin. Es gibt auch eine Vorkriegsgeschichte des deutschen Humors, die ist interessant. Aber dann in der Nachkriegszeit geht's in den 60er Jahren langsam los, weil sich dann neue Gruppen gründen, die anders funktionieren. Also sowas wie zum Beispiel, Insterburg und Co., wo Karl Dall drin war und Ingo Insterburg und so. Das war dann auf einmal so ein neuer Sponti-Humor. Der war dem von Monty Python etwas ähnlich. Nicht halb so gut, aber neu und anders.
Und ich habe das Gefühl, dass das komplett weg ist. Also auch insbesondere durch die Art, wie man heute konsumiert, dass du auch gar nicht mehr dazu kommst. Diese Sponti-Szene ist ja weg.
Die ist weg. Also das ist...
Das ist ein Teil der Kunst, die weg ist einfach. Ja. Also auch etwas, wo ganz viel passiert ist. Ich habe so ein bisschen auf die, bevor ich heute hierher gekommen bin, über die 90er nachgedacht und wie das auch so war, auch wie die Literaturszene damals war und wie sich Menschen miteinander getroffen haben, wie der Umgang war, was man so alles entdeckt hat. Nur, ich war ja auch ein bisschen jünger und hatte ein paar Sachen noch nicht gesehen, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist weg.
Ich weiß nicht ganz genau, ob das stimmt, aber ich vermute es auch ein bisschen, weil das die Begegnung heute anders stattfindet. Das Internet ist ja ein wahnsinniges Wunder und ein unglaublicher Killer.
Ja.
Und vor allem die sozialen Medien haben die komplette Welt verändert und wirklich wahnsinnig viele Zweige gekillt und aus der Welt rausradiert. Und viele davon auf eine schreckliche Art und Weise. Es ist nicht gut für die Menschheit, dass das so passiert ist. Die ganze Musiklandschaft ist ja komplett verändert worden dadurch. Ja. Es gibt für ganz viele Musiker heutzutage nur noch die Chance auf ein prekäres Leben, weil du nicht mehr verdienen kannst, weil Spotify nichts rauszahlt, während der Chef von Spotify einer der reichsten Männer der Welt ist. Also so unglaublich reich, wie man sich gar nicht vorstellen kann. Multimilliarden, weil die einzelnen Musiker werden mit 0,0003 Cent pro Stream bezahlt. Also die Umverteilung ist durch das Internet, durch die Digitalisierung und durch die sozialen Medien sehr zu Ungunsten von vielen gelaufen. Wahnsinnig viel ist auf der Strecke geblieben. Und das, was du anmonierst und vermisst, ist vermutlicherweise im Zuge dieser großen gesellschaftlichen Veränderung verloren gegangen.
Was denkst du, wird die Entwicklung sein? Wenn es ist so schlimm, also egal mit wem du redest, der jetzt nicht zu den ganz wenigen gehört, die steil gegangen sind und den riesigen Erfolg jetzt in dieser neuen Zeit haben, siehst du, dass die Leute ein bisschen verzweifelt sind. Sie warten da irgendwie auf ihre Millionen Streams bei Spotify, um dann irgendwie 1000 Euro dafür zu bekommen.
Ja, das ist schrecklich.
Und das war's am Ende.
Ja.
Und es entwickelt sich nichts weiter. Unser Konsumverhalten hat sich gänzlich geändert. Und dann dachte ich mir, vielleicht muss das ja irgendwann zu einer Revolution kommen. Müssen doch die Leute, also es ist ja ganz, ganz zaghaft, dann sind die Beatles mal bei Spotify, dann sind sie wieder nicht da, dann sind sie wieder da, dann sind sie wieder nicht da. So zwei, drei, ich sehe in meinen Playlisten, dass ab und zu ein paar Songs verschwinden und kommen sie immer wieder zurück. Dann so, das ist gar nicht so anders, als wenn Edeka sich irgendwie mit Haribo streitet und sagt, hier, wir möchten die Preise aber nicht erhöhen. So, dann nehmen sie die aus dem Sortiment und dann geben die irgendwann nach und dann sind sie wieder da. Aber warum kommt es nicht zu dieser... Ja, zu dieser Revolution, zu dem, was ihr früher gemacht habt auch.
Also da gibt es verschiedenste Gründe. Das ist richtig, richtig komplex. Also einer der Gründe ist, dass man sich nicht mehr so einfach für Protest verabreden kann miteinander, weil vieles davon als uncool gilt und auch als rückwärtsgewandt. Kriegst du sowas zu hören wie gewöhn dich mal an die neuen Zeiten, das ist anders geworden, du hast deine Fans jetzt in der Hosentasche, mach das bei Instagram klar, dann followen dir die Leute, das musst du dann, wenn das nicht hinkriegst, bist du halt nicht mehr auf der Höhe der Zeit.
Ja.
So wird argumentiert. Das Problem ist, dass die User-Seite total zu verstehen ist. Denn du kriegst für 10 Euro im Monat alle Musik, die je hergestellt alles. Wurde. Also sagen wir mal 95%, eben wie du gerade sagst, ein paar Sachen fallen ab und zu raus und wieder rein. Aber auch ich als Produzent von Musik, ich habe ja auch ein Konto bei Apple Music.
Ja.
Und ich habe ja vorher die Platten einfach gekauft, jetzt mache ich das nicht mehr, weil ich habe vorher 10 Euro für eine Platte ausgegeben, jetzt habe ich für 10 Euro alle Musik der Welt.
Ja.
Und das Tolle daran ist, ich kann wirklich ernsthaft auf verstiegene Musik, die wirklich speziell ist, Edgar Broughton Band 1968 England, die kann ich suchen. Wenn ich früher die Platten gesucht hätte, hätte ich ewig gesucht. Jetzt klicke ich darauf und da kommen sofort 4 Platten von denen. Das ist ein Wunder. Und das ist, wenn man so will, die Sozialisierung des Kulturgutes für alle. Auch arme Leute können sich das jetzt wahrscheinlich leisten. Und eigentlich ist das revolutionär. Eigentlich, ne? Aber für die Künstler, für die Produzenten bedeutet das nichts Positives, sondern nur für diejenigen, die das erfunden haben, dieses System. Und da liegt die Krux. Eigentlich finde ich es gut, dass jeder für 10 Euro im Monat all das bekommen soll. Wenn jetzt diese Geldströme richtig verteilt werden, sodass die Produzenten davon etwas hätten und einigermaßen okay leben könnten, so wie sie es früher konnten, durch Plattenverkäufe, dann wäre alles für mich gebongt. So aber landet es nur in der Tasche von 3 Männern, wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob da Frauen dabei sind, die sich dadurch ganze Inseln irgendwo kaufen.
Wie blickst du in diese künstlerische Zukunft? Also gefällt es dir so, wie es ist?
Ich finde die Aneignung der Produktionsmittel in den letzten 20 Jahren ein weiteres Wunder. Durch Logic und durch Steinberg, Cubase und diese Programme Ableton und so haben wir auf einmal die Möglichkeit, für 250 Euro ein Studio zu besitzen, was früher 250.000 Euro gekostet hat. Ja,
richtig.
Wirklich, das ist
ja
bei Logic so.
Ja, ja.
Also das ist ein Wunder und ich bin zutiefst dankbar für das, was diese Entwickler für uns gemacht haben. Denn ich muss nicht mehr zu einer Plattenfirma gehen und 50.000 Euro auftreiben, um eine gute Aufnahme zu machen. Ich kann das alles zu Hause selber machen. Das ist wirklich toll. Aber ich kann eben mit den Aufnahmen, ich kann die Verwertung der Aufnahmen nicht so verwenden, wie ich es früher gekonnt habe. Es bleibt nichts davon bei mir übrig. Es gibt bestimmt Leute, die das drauf haben. Irgendwie junge Hip-Hopper, die auf ihrem Instagram-Kanal irgendwie wahnsinnig viele Follower haben. Da gehen 1,2 Millionen Leute hinterher. Dann pushen die einen Song raus irgendwo und die Leute streamen das ordentlich. Und dann geht da auch was. Aber bei den meisten Independent-Musikern...
Keine Chance.
Keine Chance. Die haben irgendwie, keine Ahnung, im Monat irgendwie 5.000, 10.000 Streams. Das sind jetzt Pfennigbeträge.
Ja, ja.
Centbeträge.
Okay, also deswegen nochmal die Frage... Muss das dann nicht irgendwann zu einer Art Revolution kommen, weil
doch,
die Mehrheit sagt, sorry, aber oder zu einer Anti-Revolution, es gibt einfach, die Kunst geht weg, dann das veröffentlicht niemand mehr. Aber alle hoffen ja, das System gaukelt dir ja vor, die 10, die haben es nicht geschafft, aber du, Rocco, du kannst es schaffen, komm, probier es jetzt mal.
Genau, und das kann ich ja nur allen sagen, nein, ihr werdet es alle nicht schaffen, nur ganz wenige, ihr werdet es nicht schaffen. Ich habe es auch nicht geschafft und ich wünsche ihm immer, dass es mehr wäre, es ist aber nicht mehr und ich will übrigens auch nicht, das finde ich auch ganz entscheidend, ich will nicht der Diener von Instagram und meinen Followern sein, denn die Leute, die 1,2 Millionen Follower haben, die dienen jeden Tag ab.
Richtig.
Und die ganze Zeit werden diese Stories produziert und die Videos und die Sprüche und die Schnacks und der Stress ist total stark und ich finde das jämmerlich und ich finde das richtig würdelos. Ich finde es richtig, also ich habe so ein ganz starkes Gefühl von,
danke,
wie würdelos macht man sich,
danke,
dadurch?
Ja.
Oder?
Ja, und würdelos ist das perfekte Adjektiv, um das zu beschreiben.
Genau.
Jeden Tag postest du guten Morgen,
genau,
und jeden Tag postest du gute Nacht. Jeden,
genau,
Tag.
Genau.
Jeden Tag sagst du mir, welcher Tag es ist.
Genau.
Dienstag.
Ja.
Mittwoch,
ja.
Donnerstag.
Ja. Ja.
Das hat eine gewisse Form der Würdelosigkeit.
Genau, und ich verstehe, dass die das machen, weil sie haben dadurch irgendwie Kohle und Follower und so, aber ich will das nicht. Deswegen poste ich nur, wenn mich meine Plattenfirma oder mein Verlag bietet und sagt, mach das jetzt mal, du hast was Neues draußen, dann mache ich das auch so ein bisschen. Aber dieses All-Day-Posting und irgendwie auch noch so jedem kleinen, oh, jetzt erstmal einen Kaffee und so ein Scheiß, was die Leute da so reinstellen, da halte ich mich komplett raus, denn das ist jämmerlich. Sorry, ich empfinde das zumindest so. Und ich wünschte, es gäbe andere Wege, dass die Leute promotet würden. Die gibt es aber nicht mehr, weil die ganzen Labels alle eingegangen sind. Weißt du, früher gab es dann ein kleines Label, das hat sich um die Arbeit gekümmert, hat dich versucht, bekannt zu machen und so. Da haben dann nochmal 4 Leute davon gelebt. Okay, die musstest du auch bezahlen. Aber dadurch warst du für deine Kunst zurückgestellt und musstest diesen ganzen Kram nicht machen. Du solltest als Künstler Kunst machen. Heute musst du als Künstler Kunst machen, das Artwork machen, die Präsentation machen, deine Leute unterhalten. Das ist alles One-Man- oder One-Woman-Show mit ein paar kleinen Leuten um dich rum, die dich technisch noch beraten. Aber dieser ganze Apparat drumherum, den gibt es nicht mehr. Der ist vernichtet worden. Durch die Digitalisierung, durchs Internet, durch die sozialen Medien komplett vernichtet worden. Das sind Arbeitsplätze in diesem Land, weiß nicht, wie viele Tausend dadurch verschwunden sind. Schöne Arbeitsplätze mit tollen Firmen, mit tollen kleinen Labels und so. Ich habe sie alle gekannt. Ist alles verdampft.
Gibt's was, was du noch machen möchtest? Wo du, also natürlich willst du, sollst bitte auch noch, ich nicht, dass du jetzt morgen abtrittst.
Warum nicht?
Wenn du, das ist, würdest du, ich habe immer, also wenn ich einen schönen Abend habe und am nächsten Tag nicht aufwache, weiß ich es ja nicht mehr. Also, weißt du, Hauptsache der Moment, bevor ich eingeschlafen bin, war ein guter Moment.
Ja.
Wobei auch scheißegal, auch wenn es ein scheiß Moment war. Wenn du ja am nächsten Tag nicht aufpasst, dann weißt du es ja nicht. Das spielt ja keine Rolle.
Eben.
Aber nee, du sollst, siehst auch nicht aus, als würdest du demnächst abdrehen. Klopf mal auf Häuser. Der Mann sieht gut aus. Der Mann sieht frisch. Er sieht aus wie ein richtig gesunder Mann.
Ja, so, wie du das erkennen kannst. Du siehst auch noch ein Stück Stoff, was in der Luft schwebt.
Ja, ich habe vorhin ein bisschen mehr gesehen. Nee, gibt's. Ich habe mir neulich gedacht, ich wollte immer so gerne Skulpturen machen. Aber ich weiß nicht, wie es geht. Ich bin ganz cool, ich habe nicht Skulpturen hau gelernt. So. Aber ich bin's mich dabei, mich da reinzuarbeiten. Und dachte mir, komm, ich mache jetzt mal so Sachen, die ich immer machen wollte, bevor es irgendwie zu spät ist. Hast du neben diesem riesen Övre, was ich anfangs vorstellte, eine Sache, die, wo das habe ich mich, das habe ich mir nie getraut, das zu machen. Und jetzt mache ich's aus verschiedenen Gründen.
Also erstmal bin ich Keramiker gelernter.
Richtig.
Also von daher, das Skulpturenbauen kann ich dir beibringen. Richtig. Das ist mein Beruf.
Das ist gut. Auch aus allem.
Ja, also ich bin natürlich, Keramik geht um Ton.
Ja.
Also ich mache das, wenn dann, aus Ton.
Ja, aber du kannst auch Beton und Bronze.
Ja, theoretisch ja.
Hallo. Wir haben leider keine Fahrkarten. Ach so. Wir fahren einfach so mit.
Ach so, ja, natürlich.
Geht das?
Nee. Nebenan sind
nebenan
die
haben
Leute,
unsere Kollegen
die
haben die genau. Fahrkarten. Danke Ihnen. Vielen Dank.
Ja, können Sie ruhig wieder zumachen. Sehr gut. Das ist immer so bei jedem Podcast, dass Sie dann so...
Nee, tatsächlich kommen ganz häufig viele nicht rein. Okay. Wir hatten neulich jemanden dort sitzen, ja. Und der Schaffner, ein sehr, sehr freundlicher Herr. Wir sind die Strecke Berlin-Brandenburg, glaube ich, oder Berlin-Magdeburg gefahren. Und dann hat er ihn verwechselt mit jemand anderen. Und dann kam er und meinte so, entschuldigen Sie, ich wollte gerne für meine Tochter irgendwie. Dann meinte ich, das ist er nicht. So, und dann ging er und dann ist er ihm irgendwann eingefallen, wer das ist. Und dann wollte er trotzdem noch ein Foto haben. So.
Egal,
komm.
Hauptsache
ein Foto. Ja. So, wozu? Wenn du gar keine Beziehung zu dem Menschen hast, wozu willst du das Foto haben?
Ja, weil er Fame hat.
Was machst du damit dann? Zeigst du, dass du, weiß nicht mehr, wer es war. So.
Ist egal.
Aber jetzt Rocco oder Michelle? Ist egal, komm,
wir nehmen den
jetzt mit. Ja. Unter der Maske.
Ja, es gibt Bereiche, die mich interessieren. Und weil ich glaube, dass das Wichtigste im Leben, das Größte im Leben, über allem Lernen ist, weil Erlernen fast mehr Lust erschafft als Sex.
Ja.
Wenn man etwas lernt, dann passiert im Kopf so ein Synapsenprozess, der mit Botenstoffen der Freude quasi diesen Prozess bedankt. Und man kriegt so einen wahnsinnigen Kick, das kennst du auch. Man macht was Neues, fängt was an, auf einmal merkt man so, da geht was mit einem und man verändert sich dadurch.
Ja, ja.
Und dieser große Prozess, der so in so Schüben kommt, wenn man etwas lernt und man macht auf einmal so einen Schritt für sich weiter, das wirkt wie Gott gegeben. Das ist wie so ein Geschenk. Ne? Also, das kann man selber erzeugen. Dafür brauche ich keine Drogen einnehmen. Ich muss nur etwas anfangen.
Ja.
Deswegen bin ich immer auf der Suche nach Dingen, die ich neu lernen kann. Aber wenn du mich jetzt konkret fragen würdest, dann würde ich sagen, am liebsten möchte ich zurzeit jetzt eigentlich Filmregie machen. Das würde mich sehr stark interessieren. Und da werde ich mich vielleicht mal ein bisschen mehr reingraben in den nächsten Jahren.
Der Meister und sein Jäger sollte ja auch schon lange verfilmt werden, ne?
Ja. Das, die Heilige Jägergeschichte sollte seit langem verfilmt werden, aber ich habe dann festgestellt, ich muss erst das Buch schreiben, bevor ich ein Drehbuch machen kann, weil ein Buch zu schreiben erlaubt einem, eine große Recherche anzustellen. Und jetzt kann ich aus dem Buch, kann man das rauspicken, wie man will und anders zusammensetzen wieder.
Wie haben euch die Leute immer machen lassen, was ihr wollt? Also weißt du, der Keramiker und dann hat er seine eigene Karriere, hat die Studio Braun Karriere, plötzlich gibt es irgendwie, weiß ich nicht, eine erfundene Band, dann gibt es irgendwie Bücher, dann gibt es plötzlich Theaterstücke, dann, wie haben die, weißt du, wenn man jetzt einfach so ins Thalia reinläuft, dann sagt nicht der Internet, ach schön, dass sie da sind, machen sie mal ein Stück. Wie habt ihr das hinbekommen, dass man euch immer hat machen lassen?
Indem, glaube ich, die Leute, wie zum Beispiel Tom Stromberg, der damals der Intendant des Deutschen Schauspielhauses der hat...
Guter Mann.
Sehr guter Mann, der auch jetzt noch gute Sachen macht, mit Jan Plewka so und mit dem ich auch gut befreundet bin. Der hat sich einen Abend im Schauspielhaus angeguckt, noch bevor die Intendanz angetreten hatte, haben wir große Golden Pudel Club Galas im Schauspielhaus veranstaltet, wo wir lauter independent Künstler des Schauspielhauses eingeladen haben. Die waren rauschende Erfolge. Da waren 2000 Leute drin und so. Und er hat sich jetzt angeguckt und hat gemerkt, wir sind Typen, die was reißen. Da wollen Leute hin, da ist Action, da passiert was, da brennt irgendwie ein komisches Feuer. Und deswegen hat er mir und dann auch im Zuge unserer Bekanntschaft eben auch Heinz und Jacques, die wir uns gerade damals locker zusammengetan hatten, irgendwann gesagt, ich finde das, was ihr macht, so gut, ich gebe euch eine Green Card. Ihr könnt hier in diesem Haus, in dem Saal machen, was ihr wollt, ist mir völlig Lade. Macht es und ihr könnt es, wenn ihr wollt, sogar jeden Monat einmal machen. Und das ist natürlich ein völlig irrer Moment, wenn du als junger, in Anführungsstrichen Künstler, von so einem machtvollen Mann wie dem Intendanten des Deutschen Schauspielhauses, das größte deutsche Sprechtheater, gesagt bekommst, du kannst in diesem Saal, in diesem schönsten Saal, den Hamburg zu bieten hat, einmal im Monat machen, was du willst. Alter, da drehst du ja ab. Wir haben natürlich wahnsinnig Schiss bekommen sofort. Was für eine Verantwortung, was für eine Angst, was für eine Chance.
Ach, tatsächlich?
Ja, Alter, das ist das Deutsche Schauspielhaus. Da habe ich vorher Theaterstücke gesehen mit den größten Helden des Theaters. Da haben die Einschlösser Neubauten auf der Bühne gestanden und haben das Andi-Musical gemacht. Das war so wie so eine Kirche. Und auf einmal sagte jemand, jetzt darfst du selber auf dem Altar aufsteigen. Das war völlig irre. Und dann haben wir uns beraten, haben gedacht, ja, das können wir doch gar nicht, das können wir niemals leisten, das Volk wird das zerreißen, wenn wir da irgendwas machen. Und haben erstmal so Testveranstaltungen gemacht im Malersaal, der kleiner ist. Bürgertreff hieß das und haben da so verschiedene Modelle ausprobiert, ganz viele verschiedene Sachen durchprobiert. Und dann wussten wir, was wir können und haben das erste Stück geschrieben. Das war dann Fleisch ist mein Gemüse. Und dann hat sich das verselbstständigt, weil dann haben die Leute gesehen, aha, das ist zwar kein Hochglanztheater, das ist auch kein Shakespeare, das ist psychedelisches Volkstheater, aber die Leute fanden es geil.
Ja.
Und das haben dann andere Intendanten gesehen, wie zum Beispiel Joachim Lux vom Thalia. Und als das Deutsche Schauspielhaus die Pforten geschlossen hat und nichts mehr ging, hat er gesagt, wollt ihr nicht kommen? Und dann hat sich das so weiter rumgesprochen, weißt du?
Machst du das auch heute? Leuten diese, das, was du selber damals die Möglichkeiten bekommen hast, jetzt anderen diese Möglichkeiten zu
geben. Ja, wenn ich Intendant wäre, würde ich das machen, aber die Chance hat mir noch keine gegeben, Intendant zu werden. Also, ich verspreche an dieser Stelle, wenn mich jemand zum Intendanten macht, dann werde ich ganz vielen Leuten diese wunderbare Chance geben. Die kann ich jetzt nur mit anderen Freunden zusammen Künstlern ab und zu mal im Pudelclub oder so geben. Oder ich kann natürlich auch zum Schauspielhaus gehen und sagen, ich habe hier einen ganz tollen Künstler, den solltet ihr mal veranstalten. Ich bin an dem Abend dabei und promote den oder sowas. Das geht auch. Aber ich bin natürlich nicht in einer wirklichen, in Anführungsstrichen, Machtposition.
Vermisst du das alte Hamburg, den alten Kiez? Wo du gerade Pudel sagst, habe ich 1000 Bilder im Kopf gehabt von ganz früher Pudel. So. Und dann dachte ich eben, ja, irgendwie weiß ich nicht. Ich bin nicht so ein wehmütiger Mensch, der irgendwie früher war alles besser und in die Vergangenheit schaut. Aber manchmal dachte ich mir, weiß ich nicht.
Ich auch nicht. Also ich vermisse den alten Kiez nicht, weil ich eh nie so ein richtiger Kiez-Fan gewesen bin. Ich habe mich eher in den Seitengassen und in den Randbezirken davon rumgetrieben. Der Pudelclub ist ja auch am Hafen, jetzt so am äußersten Rand vom Kiez, so. Und der alte Pudelclub war in der Schanze, das war auch so Rand, äußerster Rand. Also jetzt so Reeperbahn-Nostalgie habe ich überhaupt nicht, weil da bin ich nur immer rübergelaufen, um zum anderen Ziel zu kommen, zur Hafenstraße oder irgendwo sind. Aber jetzt irgendwie so diese alte 80er-Ludenwelt oder so, dass ich bin froh, dass sie weg ist.
Ja?
Ja, weil das waren Gewaltmenschen.
Ja.
Ich habe an denen nichts. Ich fand eben nur einen 60er, 70er Jahre Typen, der hieß Wolli Köhler, der Hauptdarsteller meines letzten Buches. Der war aber kein Gewaltmann, sondern er war einfach ein fauler Typ, der gerne mit möglichst wenig Arbeit möglichst viel Geld verdienen wollte. Das war so seine Idee. Aber diese ganze Nutella und GmbH-Angelegenheit, das sind Leute, die wirklich ernsthaft andere dominiert haben und vor allen Dingen Frauen, ich würde mal sagen, ausgebeutet haben, kann man ruhig sagen in dem Zusammenhang. Und das fand ich damals nicht gut, denn ich komme aus dem Punkrock und da war das überhaupt gar nicht angesehen, so miteinander umzugehen, ob nun Mann oder Frau. Es gab ja bei uns als anarchistische Organisation immer nur Augenhöhe.
Ja.
Und auch heute finde ich das nicht gut, also insofern traue ich dem nicht nach.
Haben wir es denn geschafft, heute auf dieser Augenhöhe zu sein, nach so vielem, wo man sich drum bemüht hat? Frage ich war jetzt plötzlich eine Frage, die sich vor ein paar Jahren nicht gestellt hat, aber bei der jetzigen Bundestagswahl sich super doll stellt. Wir können dann nicht irgendwie Bundestagspräsident, Bundesratspräsident, Bundeskanzler und Bundespräsident, können nicht alle vier Männer sein. Vor vier Jahren war es noch gar kein Problem alles. Und Frau Merkel war ja, deswegen war die Frau aus Ostdeutschland so ein Haken dahinter, Diversität, bam, bam. Und heute denkt man sich so, huch, das geht nicht mehr so. Herr Steinmeier ist zwar sehr beliebt, aber wir müssen gucken, dass wir, also wenn irgendwann müssen wir da austauschen. Hast du das Gefühl, dass sich verändert?
Das verändert sich
jetzt. Dass eure Augenhöhe jetzt auch Augenhöhe in der Gesellschaft ist?
Naja, also es gab bei Corona ist ja ein extremer Veränderungsturbo gewesen, was MeToo anbelangt und so. Und so, und das finde ich eigentlich sehr gut, dass das jetzt gerade in dieser ganzen Ruhe, die wir gehabt haben, dass da die Zeit dafür blieb, das voranzutreiben. Und dass wir jetzt aus Corona als eine leicht veränderte Gesellschaft hervorgehen, diesbezüglich, was Diversität und so anbelangt, das finde ich eigentlich gut. Aber natürlich ist das noch nicht durchgesetzt. Und ob man jetzt per Quote das durchsetzen sollte sofort, weiß ich nicht, aber ich bin dafür, dass es passiert. Also mir wäre es viel lieber gewesen, dass das ganze Ding wäre komplett in Frauenhand geraten. Das hätte ich richtig gut gefunden. Aber die Möglichkeiten standen ja bei den alten Parteien, wie du gesehen hast, nicht zur Verfügung.
Nee, überhaupt nicht. Ja. Nee. Und es passiert auch nicht. Ne? Das ist ja der Frauenanteil ist ja marginal gestiegen. Ich glaube, von 31% auf 34%.
Ja.
Der Anteil an Migranten ist irgendwie, weiß ich nicht, von 8% auf 11% gestiegen.
Ja.
Was gar nicht so dramatisch ist, weil ich habe mit einer Politikwissenschaftlerin gesprochen, Frau Professor Münch, und sie hat mir gesagt, aber der Bundestag soll nicht die Bevölkerung 1:1 abbilden. Da sind ja auch nicht irgendwie alle Maurer der Welt. Das ist auch nicht statistisch gesehen davon genug da. Aber die Gesellschaft sollen sie vertreten. Nur ich glaube, bei einigen Problemen, die kannst du nur wissen, wenn du wirklich Betroffener bist.
Ja, also erstmal, das ist eine interessante Feststellung von Frau Münch, dass das kein Abbild der Gesellschaft sein soll. Ich glaube bloß trotzdem, dass die Geschlechter gleichmäßig vertreten sein sollten. Das hat ja nichts damit zu tun, dass es ein Abbild der Gesellschaft
Richtig.
Ist, sondern es ist einfach irgendwie...
Gleichmäßig vertreten.
Dass es ausgeglichen vertreten sein soll, das finde ich, würde ich richtig finden. Und da bleibt noch viel Arbeit, bis das passiert ist.
Alle Menschen aus meiner Redaktion, aus meinem Umfeld, egal wie ich gemacht habe, obwohl ich viele schöne, tolle Gäste hier habe, waren bei dir am verzücktesten. Oh Gott, Rocco. So, grüß ihn mal. Kenne ich doch überhaupt nicht. Warum soll ich von dir grüßen? So,
ich bin in
seiner Show. Ich habe mir Karten gekauft. Der eine hat mir gesagt, ich habe mir gerade zum Geburtstag selber Karten für ihn geschenkt. Was ist euer Geheimnis?
Unser Willen.
Ja, euer Schlagmensch aus dieser damaligen Zeit. Rocco, Heinz macht das auch auf eine andere. Jacques ist nochmal in ganz anderen Sphären unterwegs. Aber dieses ganze Gefühl dieser damaligen Zeit. Und ihr seid, also ich finde, du und Heinz und Jacques. Und Georges Cameron irgendwo finde ich auch. So, der gehört da mit rein. Es kribbelt immer bei den Leuten. Sind das eure komischen Namen, die ihr euch gegeben habt? Ist es, weil ihr so geblieben seid, wie ihr seid? Seid ihr künstlerisch einfach unglaublich wertvoll in dem, was ihr macht? Mögen wir einfach Hamburger? Was ist es?
Also, das ist zweierlei. Einmal ist es die Andersartigkeit und darin auch die Unbestechlichkeit in der Andersartigkeit dessen, was wir tun. Denn wir dienen uns nie einer Mode oder einem Trend oder einer Forderung an, sondern machen einfach nur das, worauf wir Lust haben, was sich zwar verändert, aber was immer nur unserer eigenen Lust geschuldet ist. Das ist, glaube ich, einmal etwas, was wichtig ist. Und das Zweite ist Haltung. Und das ist auch ein bisschen, das überlappt sich auch. Denn das Erste, was ich gerade genannt habe, das setzt Haltung voraus. Das heißt, wenn man sich nicht verkauft, wenn man keine Werbung macht zum Beispiel. Ich finde es ein Riesenfehler, dass ganz viele von den deutschen Künstlern, die ich kenne, die große, tolle Sachen machen, Werbung machen. Weil dadurch suggerierst du immer, dass du A, käuflich bist.
Absolut.
Und B, dass du nicht genug kriegen kannst.
Ja.
Und ich nehme das diesen Leuten nicht übel, weil ich einige von denen sehr schätze. Ich finde es aber richtig falsch für ihren Ruf und für die Gesellschaft und für die jungen Leute, die angucken, weil sie davon nicht das Beste lernen, sondern denken, so müsste es sein, dass man für Mercedes oder was weiß ich Werbung macht. Das gehört dazu, um erfolgreich zu sein. Das stimmt nicht. Das Gegenteil ist der Fall. Ich habe Respekt und Achtung vor Leuten, die den großen Summen widerstehen und das nicht machen, obwohl sie die Summen gebrauchen können. Ich könnte sie auch gebrauchen. Ich habe diverse Angebote ausgeschlagen. Ich hätte mir auch gerne ein Haus am Comer See gekauft davon, das habe ich aber nicht gemacht. Und das finde ich eben entscheidend als Zeichen. Also man läuft ja nicht die ganze Zeit rum und sagt, ich habe widerstanden, hier sind die Verträge, die man mir angeboten hat.
Richtig.
Das heißt, die Leute kriegen das gar nicht mit, was einem angeboten wird.
Die Leute glauben, es wurde wahrscheinlich nichts angeboten.
Genau, wurde nichts angeboten, da geht ja wohl nicht richtig was. Und das ist aber falsch, zu widerstehen. Heißt eben auch, sich damit auseinanderzusetzen und Kraft darin zu investieren. Das ist eine Haltung. Haltung fordert Energie. Und deswegen ist das, glaube ich, etwas, was honoriert wird von Leuten. Die spüren diese Haltung uns an und honorieren das, dass es noch Leute gibt, die dieser Versuchung widerstehen. Das lese ich so in dem, wie mir Leute gegenüberstehen.
Sie
freuen sich und bedanken sich dafür, dass ich mich nicht hergegeben habe.
Wie hast du widerstanden?
Ich habe einmal nachgegeben, kann ich dazu sagen. Das war auch ganz interessant.
Und zwar?
Eine amerikanische Turnschuhmarke, in dem Fall Chucks, diese Punkrock-Turnschuhe,
ja.
Die haben mich gefragt, ob ich für ein Foto meiner alten Turnschuhe, ich hatte alte Chucks, ob ich dafür Geld bekommen wolle. Eine ganz gute Summe, nicht total viel, aber eine ganz gute Summe so. Also so, da wo man ein paar Monate von leben kann. Und Patti Smith hätten es gemacht und Iggy Pop hätten es gemacht und ich würde meine Turnschuhe, nur ein Foto meiner Turnschuhe, würde auf dem Bauzaun neben den Turnschuhen von Patti Smith und Iggy Pop hängen. Das und dann habe ich erst gedacht, das kann ich nicht bringen, ist zu hart. Dann habe ich es aber gemacht und habe die Summe genommen und habe für die Hälfte der Summe in Thailand, nee, nicht in Thailand, sondern in, ich müsste nach Karten gucken, in einem asiatischen Land, ich habe jetzt nicht genau auf dem Zeiger, weil es ein paar Jahre her ist, welches es war, 12 Nähmaschinen gekauft und die Ausbildung für 12 Näherinnen an diese Nähmaschinen.
Bravo.
Und die Frauen konnten dadurch sich diese Ausbildung kriegen und waren mit ihren Nähmaschinen unabhängig von den Sweatshops, in denen sie normalerweise weiter hätten arbeiten müssen. Die andere Hälfte von der Kohle habe ich einbehalten und ich habe meine Steuerschulden davon bezahlen können, denn ich war gerade in Steuerproblemen und konnte dadurch quasi also meine Steuerschulden beseitigen und 12 Frauen einen Arbeitsplatz geben. Und dafür habe ich mich verkauft. Und den Deal fand ich ganz okay. Das war das einzige Mal, dass ich es gemacht habe. Alle anderen Male habe ich Nein gesagt.
Wow. Das ist cool.
Ich weiß nicht, ob es cool
doch,
ist. Ich weiß nur, dass.
Es hat was.
Also ich weiß nur, dass mein Vorteil auch anderen einen Vorteil erbracht hat.
Ja.
Und unter harten Bedingungen, wenn du in so einem Sweatshop arbeitest und dann auf einmal unabhängig bist, ist das eine große Lebensqualitätsveränderung. Das heißt also, dass der Deal eigentlich ganz gut ist. Und wenn man den Deal immer so machen würde, wenn Leute, die diese großen Summen einstreichen für irgendwelche scheiß Produkte, die sie bewerben, immer gleichzeitig davon die Welt partizipieren lassen würden daran, dann wäre das vielleicht ein gutes Modell. Aber ich weiß nicht, ob die das machen. Vielleicht machen sie das ja alle.
Vielleicht keine machen Ahnung. Sie es auch alle, wir wissen es nicht, ne?
Genau.
Sollte man über sowas sprechen?
Ich finde ja, ich finde es ein bisschen unangenehm, weil das könnte so wirken, als wenn man sich damit jetzt in den Vordergrund moralisch drängeln will und sagen, wieso muss man das
sagen? Sagen manche, aber ja. Nicht alle.
Ich habe darüber noch nie geredet, weil ich eben genau das nicht in den Vordergrund stellen wollte. Jetzt reden wir gerade mal drüber und habe gedacht, okay, dann sage ich das mal an der Stelle. Und wenn andere darüber nicht reden wollen und das trotzdem machen, sollen sie das machen, ist auch okay. Aber eigentlich finde ich es gut, sowas zu machen. Ich wünschte, da gäbe es ein Einverständnis darüber, dass die Leute sagen würden, okay, ich stecke mir das Geld in die Tasche, aber einen Teil davon gebe ich ab.
Gebe ich ab, ja.
Und dann hat der Rest der Welt, der unter Scheißbedingungen mein Produkt erzeugt und für das ich hier werbe, der hat was davon.
Wobei, weißt du, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass du Steuerschulden hattest. Vielleicht sind diese ganzen Leute, von denen man denkt, dass die so schweineviel verdienen mit dem, was die machen, vielleicht sind die auch alle in irgendwelchen Problem drin und dann bestimmt. Sagen sie, du, ich musste die Samsung-Werbung leider machen.
Weil hey Leute, die, wirklich, das ist so. Leute,
wir wissen es ja nicht, ne?
Die verdienen wahnsinnig viel Geld, dann haben sie 3 Häuser und auf einmal gibt es einen Rohrladesbruch bei dem einen und jemand hat irgendwie bei dem anderen Haus und dann müssen sie auf einmal 80.000 Euro oder 250.000 Euro auftreiben. Die haben sie nicht auf dem Bankkonto liegen und so und dann kommt so eine Werbung dann auf, wahrscheinlich relativ gelegen.
Ja.
Sowas gibt es bei vielen von denen, glaube ich auch. Also, wie gesagt, ich will mich nicht hinstellen und sagen, ihr seid Verbrecher, weil ihr das macht. Aber cool finde ich es nicht.
Meine Damen und Herren, Sie haben jetzt ein kleines Lehrstück in Sachen Haltung mitgenommen, hoffe ich. Jetzt wissen Sie auch, warum wir alle Rocco Schamoni so unglaublich schätzen.
Ja.
Ich hätte einfach gerne weitergemacht mit ihm. Jetzt bin ich langsam warm geworden. Jetzt kämen die anderen Fragen, abgesehen auch noch zu Keramikarbeiten und ob du auch mit Bronze, meinst du, du kannst mit Bronze auch...
Naja, Bronze ist ein Bronzegießer oder Bronzeguss ist ein eigener Berufszweig. Ist ein
Berufszweig, ja.
Ne? Also
den man nicht mehr so auftreiben kann,
nee.
Sag ich mal.
Also ich könnte eine Bronzefigur dadurch erschaffen, indem ich eine Tonfigur erschaffe,
richtig.
Die brenne und dann das ist die Vorlage.
Ja, genau. Hm. Ich komme nochmal auf dich zurück. Vielleicht machen wir beide Skulpturbau. Anna, meine verehrte Kollegin Anna, sagt mir immer, wer der nächste Gast ist, weil ich mittlerweile sehr durcheinander gekommen bin, wer überhaupt noch zu uns kommt. Anna, wer kommt denn als nächstes?
Florian Schröder.
Florian Schröder, den mache ich auch sehr gerne. Florian Schröder hat auch hat immer schon viel Haltung gehabt, aber in letzter Zeit besonders viel Haltung. Insbesondere durch diese Aktion bei den Querdenkern, an die sie sich vielleicht erinnern, aber das dann zu einer anderen Stunde. Jetzt verabschiede ich mich von Ihnen. Wir sind fast in Bremen. Lieber Rocco, es war mir ein Fest, dass du hier warst.
Gleichfalls.
Was machst du in Bremen überhaupt heute? Das ist ja egal, kann ja niemand mehr kommen, so, weil das ist ja, wir sind ja nicht live.
Ja, ich werde in Bremen aufgetreten sein und werde in Bremen gelesen haben aus meinem neuen Buch Der Jäger und sein Meister und Ja, weiß noch nicht, ob ich mich drauf freuen soll. Mal gucken.
Ja, genau. Anna wirft ja schlaue Sachen rein. Wie lange bist du noch auf Tour?
Also okay, also ich bin auf jeden Fall noch bis in Dezember rein auf Tour mit dem Buch. Ich kann jetzt die Einzeltermine nicht vorzulesen, wäre zu langweilig. Aber wenn Sie im Internet auf Kingrock, auf rockeschamoni.de gehen oder bei Facebook auf King Rockeschamoni, dann finden Sie die Termine.
Und wenn Sie Informationen zum Thema Reisen in Zeiten von Corona mit der Deutschen Bahn, die hat nämlich nicht aufgehört, also die Bahn nicht und Corona auch nicht suchen, dann können Sie auf bahn.de/Corona gehen. Es war mir ein Fest, unser Speeddate heute, und ich sag bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.